Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch, deinem Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Heute mit einem ganz besonderen Gast, einer, sie hört es wahrscheinlich nicht gerne, weil sie ist eher eine Bescheidene, habe ich den Eindruck, aber ich sage es jetzt trotzdem, einer Podcast-Ikone, einer Podcast-Legende, Jule Jankowski. Herzlich willkommen, liebe Jule.
Ja, da hast du genau ins Schwarze getroffen, liebe Nicole. Da tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer. Ich nehme es gerne an trotzdem. Dankeschön.
Genau, das war nämlich einer der Punkte. Ich hatte dir vorher gesagt, ich versuche die Menschen immer schon ein bisschen zu verstehen, die zu mir kommen, und habe natürlich viel reingehört in deinen schönen Podcast und viel auch mit dir gehört, wo du woanders zu Besuch warst. Und das hatte ich so mitgenommen. Du holst dich gerne, wie du selber sagst, von der kleinen Schultreppe runter und Gurutum ist dir ein Graus.
Ja, total, total. Wobei man natürlich auch sagen muss, diese Überbetonung der Bescheidenheit ist ja auch wieder entsetzlich eitel. Also Menschen, die vor sich mit so einem Schild hertragen, wie bescheiden sie sind und wie wenig eitel sie sind, da würde ich sagen, Achtung, mal hingeschaut.
Ja, weil,
naja, also ein ganz normaler Mensch mit Aspekten, in denen ich Grandiosität meinerseits vermute, und natürlich auch Aspekten, wo ich kläglich scheitere oder ja, also so wie es uns wahrscheinlich allen geht.
Ja, echt im Leben, genau. Du bist, Jule, Moderatorin, Organisationsberaterin und Autorin, studierte Kommunikationswissenschaftlerin und Sozialforscherin. Und wie es zu deinem sehr bekannten Podcast kam, Good Work, den du seit immerhin jetzt 5 Jahren, und es war jetzt die 251. Folge, wow, die rausgekommen ist. Wie es dazu gekommen ist, ist eine ganz spannende Geschichte. Da würde ich, du hast sie schon zigmal erzählt, ich weiß, aber vielleicht kenne ich alle meine Hörer und Hörerinnen diese Geschichte. Und ich, mein Eindruck ist, die sagt auch viel über dich aus, wie du dahin gekommen bist, beziehungsweise was dich treibt. Vielleicht erstmal zum Start, liebe Jule. Ich weiß, in deinem schönen Podcast fragst du immer, wie bist du heute aufgestanden? Wie verlief dein Morgen? Magst du uns da mal reinholen?
Ja, wie bin ich heute in den Tag gestartet? Also heute war eigentlich ein ziemlich normaler Tag und ich packe jetzt auch mal wieder Normalrealität rein. Ich habe immer mal wieder so Phasen, wo ich es wirklich schaffe, das Handy auch zu verbannen aus dem Schlafzimmer, und dann wache ich morgens eben nicht mit dem Blick aufs Handy auf. Im Moment ist es wieder so eine Phase, wo es nicht so ist. Also mit anderen Worten, der erste Blick geht aufs Handy. Und dann habe ich so ein paar unterschiedliche kleine Rituale. Also ein Ritual ist, dass ich morgens, ich habe so ein Water Rower, so ein Ruderer, was ich seit einiger Zeit jetzt mache. Da gehe ich so 2-3 Mal die Woche drauf. Heute war nicht ein Rudertag, weil nämlich mein Mann, der deutlich sportlicher, also unglaublich viel sportlicher als ich ist und da auch sehr viel regelmäßig dran ist, nämlich genau in dem Raum, wo dieser Ruderer steht, heute schon Yoga gemacht hat. So, und bevor jetzt alle denken, boah, was für ein Power-Couple, nee, also für mein Teil kann ich das ausschließen. Mein Morgen war der wirklich profanerweise ganz oft so ist, nämlich Blick aufs Handy, aufstehen, ins Bad gehen und dann in der Tat erstmal einen Podcast hören, nämlich meinen Lieblingspodcast Apofika. Und du weißt es ja, Nicole, mein großer Herzenswunsch ist tatsächlich in Erfüllung gegangen und ich hatte zur 250. Folge Micky Beisenherz zu Gast und das hat mich unglaublich gefreut.
Ja, ganz, ganz.
Träume können wahr werden. Da sind wir ja schon fast ein bisschen beim Thema. Ja.
So ist es, genau. Denken in Möglichkeiten. Darüber wollen wir nämlich heute im Schwerpunkt sprechen. Ich merke sofort, ich habe hier eine absolut gewiefte Last, die gleich selbst die Gesprächsführung übernimmt, finde ich gut.
Genau, genau. Ich halte mich zurück, Nicole.
Nein, alles gut, ich finde es super. Micky Beisenherz, also erstmal nochmal riesen Kompliment und vor allen Dingen auch toll, dass das geklappt hat. Ich habe da ja miterlebt, wie du den Shoutout gemacht hast auf LinkedIn und dir etwas gewünscht hast vom Universum und hast gesagt, den hättest du gerne jetzt endlich mal in deinem Podcast und am liebsten zur Geburtstagsfolge. Und das hat geklappt. Wie groß
das hat geklappt, ja, das hat genau geklappt. Ja, und Stichwort Universum, also es ist natürlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht so, dass es reicht, sich hinzusetzen und zu sagen, Universum, jetzt liefer mal. Ja, gibt's ja immer so, also ich tue mich sowieso schwer mit so esoterischen Dingen, um mich dann doch immer wieder dabei zu erwischen, dass Dinge passieren, die ich mir nicht so gut erklären kann. Also ich bringe das mal in Ordnung. dieses etwas wirklich, wirklich wollen und wünschen, das setzt ja etwas frei. Nicht nur dieses ich will aber und mit dem Fuß aufstampfen, sondern Aktionen, Handlungen, Gedanken. Meistens fängt es mit dem Wünschen an, dann kommen aus zu dem Wünschen auch irgendwelche. Es ist ja wie, ich sag oft, das ist ja wie so eine Art Google oder heute müsste man schon fast sagen ChatGPT, wo du reinschreibst, wie könnte es gehen, wenn es doch ginge. Also du bist ja dann wie in so einem Art nervösen Zustand, egal was es ist, ob es jetzt um irgendein Business-Ziel geht oder eine neue Wohnung oder dann ist ja der Geist in so einem Zustand, wo er dauernd nach Möglichkeiten sucht und scannt und Dinge tut. Und das führt zu etwas. Das führt nicht immer zu dem Ziel. Nur ohne diese Handlung wird's sehr wahrscheinlich nicht einfach so mal zufällig passieren. Ein bisschen brauchen wir den Zufall auch. Den hatte ich in dem Fall auch zu Gast. Der war auch am Tisch sozusagen. Insgesamt ist es schon so, dass dieses Denken in Möglichkeiten oder jetzt an dem konkreten Beispiel, dass da ganz viel Aktion auch passiert. Ja, und immer diese Frage, wie könnte es gehen, wenn es doch möglich wäre?
Ja. Total schön. Und damit bist du schon voll ins Thema eingestiegen, was ich großartig finde. Das werden wir gleich noch viel mehr machen. Ich möchte trotzdem noch ein paar Aspekte, ein paar Infos geben zu dem, was du im Leben so machst. Wir haben jetzt schon Micky Beisenherz reingeholt in der Geburtstagsfolge, ja, in deinem schönen Podcast Good Work. Wofür steht Good Work, Jule? Was heißt das überhaupt?
Ja, also erstmal so ganz genau, ganz simpel übersetzt ist das mein Suchfeld, die gute Arbeit. Also mehr als die neue Arbeit. Also diese Überbetonung von neu, die ging mir und geht mir nach wie vor ziemlich auf die Nerven. Nicht, weil ich grundsätzlich all toll finde oder weil ich eine unglaubliche Nostalgikerin wäre, bin ich auch. Ich kann mich auch für Neues begeistern, es ist allein kein Selbstzweck. Also neu allein macht noch nichts zwingend besser und das habe ich sehr lang schon erfahren im Kontext von Work, New Work, als ich immer so eine Reaktanz spürte bei den Menschen. Ich bin ja, du hast es erwähnt, auch als Beraterin unterwegs. Das war, bis ich mit Good Work anfing, also mit dem Podcast, war das ja mein Hauptberuf. Und dann habe ich das schon gespürt, dass da so eine Zurückhaltung und auch so eine regelrechte Abscheu ist vor dem Begriff, weil da wie so eine kleine mentale Räumungsklage drin klingt. Ja, wenn ich zu Menschen sag, mach neu, muss ich zwingend etwas auch verändern und anders machen. Und ein Stück weit sage ich damit auch, ob intendiert oder nicht, so wie bisher war nicht gut. Und das erzeugt nicht selten Reaktanzen. Und deswegen, also neu allein ist noch kein Selbstzweck. Natürlich müssen wir Dinge verändern, müssen wir Dinge auch anders und neu machen. Unbedingt. Nur ich wäre immer dafür, erstmal nach dem Guten zu gucken. Also gute Arbeit heißt für mich erstmal den Fokus auf das, was gut, was zweckdienlich ist, was auch gute Ergebnisse produziert. Und der Punkt, der ist mir ganz besonders wichtig. Also auch wirklich eine Ergebnisorientierung und nicht so ein wahnsinnig selbstreferenzielles, was ich durchaus auch schon mal erlebe in den Diskussionen.
Und nicht so rein methodenorientiert oder oder guru-hörig an der Stelle, sondern...
Genau, man verliebt sich zwischendurch sehr schnell mal in Methoden, kann ich verstehen. Ich komme ja auch, wie du hast es gesagt, aus der Sozialforschung, da ist man sehr systematisch strukturiert unterwegs und von daher kann ich mich da durchaus auch für begeistern, nur die selbst sind auch kein Selbstzweck. Ja, Methoden, und da kippt sich auch manchmal sowas. Von daher würde ich sagen, okay, was hilft, was ist hilfreich im Vorgehen, was ist zweckdienlich, was sind gute Prinzipien in der Zusammenarbeit, um dann am Ende auch zu einem guten Ergebnis zu kommen. Also eine sehr pragmatische Betrachtungsweise. Das würde ich vielleicht sagen. Es ist so eine Schippe Realpolitik in dieser ganzen Work-Diskussion. Ne?
Pragmatische Vorgehensweise, und du sprichst von dir ja auch als kritische Pragmatikerin. Das heißt,
auf jeden Fall.
Der Praxisbezug ist immer da und du bist aber auch jemand, der neugierig, aber auch kritisch auf die Themen guckt. Erlebe ich immer wieder und auch durchaus challenged, also durchaus mal herausfordert, was ich auch sehr schätze.
In der Beobachtung vielleicht, ich packe mal gerade so ein Ding raus, habe ich, glaube ich, gerade die Tage hier in unserem schönen, Katrin Köhler, sie nennt das ja immer so schön, das digitale Wohnzimmer, oder ich weiß gar nicht, ob sie es so nennt, oder, also wird ja öfter mal so bemüht, dieser Begriff.
Bei LinkedIn, meinst
Bei
du?
LinkedIn, mhm. Genau, habe ich gepostet. Also ein bisschen weniger Strombergern, ja, also hier Stromberg, macht noch keine gute Arbeitskultur. Also viele haben so diese Vorstellung, vielleicht jetzt nicht so in unserer engen Bubble, da nicht, da ist man schon, glaube ich, manchmal zum Teil überdifferenziert unterwegs. Aber wenn du mit ganz normal mit Menschen aus der Mitte der Arbeitswelt sprichst und sagst, du beschäftigst dich mit Arbeitskultur, dann kommt oft so ein Fragezeichen, so nach dem Motto, was ist das? Ja, und dann auch, ich mache ja einen normalen Job, da gibt's das nicht. Ja, also so, als wäre Arbeitskultur etwas, was nur in so piekfeinen Büroetagen vorherrschen würde, weil nämlich der Begriff Kultur sehr schnell auch insinuiert, dass es um kultiviertes Miteinander geht. Und da kommt so eine Tonalität rein. Das ist mir ehrlicherweise jetzt erst so in den letzten Wochen nochmal sehr deutlich geworden, wie schnell das verwechselt wird. Also überhaupt nicht anerkennen, dass jedes Unternehmen, egal wie klein, wie groß, egal wie, was auch immer der Gegenstand dessen ist, was dort produziert, hergestellt, entwickelt wird, eine Kultur selbstverständlich hat.
Ja, absolut, und das ob wir es nun definieren oder nicht.
Ne? Ganz genau, die wirkt. Darauf können wir uns verlassen. Und kultiviert und Kultur, das sind halt nun mal zwei Paar Schuhe. Ja?
Ich würde gern kurz zu der Geschichte kommen, wie dein Podcast entstanden ist, weil das finde ich schon etwas sehr Besonderes. Du warst so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, der weibliche Drosten für gute Arbeit in der Corona-Zeit.
Ja, zum Glück wurde ich nicht so bekannt, deswegen konnte ich ein ruhiges Leben führen können, was bei ihm nicht vergönnt war.
Was bei ihm leider nicht vergönnt war, genau. Warum ziehe ich den Vergleich? Weil du in der Corona-Zeit gestartet bist mit deinem Podcast und dort täglich auf Sendung gegangen bist und, wie ich gelernt habe, sogar manchmal 2 Interviews am Tag geführt hast in deinem Keller. Wie kam es dazu, Jule? Wie bist du dazu gekommen?
Also erstmal ganz profan. Also da kamen, wie du schon sagst, mehrere Dinge zusammen. Also erstmal mein wichtigstes Arbeitsutensil so Ende Februar, Anfang März 2020 war der Radiergummi. Also es riefen immer mehr, also jetzt als Metapher, immer mehr Unternehmen an, sagten, ja, der Workshop hier und da und dort, das war, glaube ich, dann doch nochmal verschieben vor der aktuellen Situation. Und ich glaube, ich habe den letzten Workshop, und das war ein Großteil meines beruflichen Wirkens, wirklich in Kontext mit Menschen physisch zusammenzukommen. Ich glaube, der letzte war so Anfang März. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, da dreht sich was. Die Nachrichtenlage wurde ja auch immer bedrohlicher und immer klarer auch in der Aussage, bis es dann auf so einen Punkt hinzusteuerte, wo es hieß, die Schulen gehen zu. Also das war nochmal, da gab es noch gar keinen Lockdown, sondern das war der erste Akt, den ich, ja, also erstmal so aus der alten Welt kommen, ungeheuerlich fand. Also das hätten wir uns ja alles so vorher nicht vorstellen können, dass wir mal in so eine Situation kommen. Es war so. Und dann dachte ich mir so, und das war vielleicht so ein bisschen der, wenn du so willst, visionäre Moment, also mehrere Dinge dachte ich mir. Erstens dachte ich, dieses Virus, da kamen so ein bisschen die Empirikerin in mir hoch, wird auf gar keinen Fall innerhalb von wenigen Wochen weggehen. Wie soll das sein? Also wo soll es denn hingehen? So viel flatten und pushen und sonst was, the curve, können wir hier veranstalten, wie wir wollen. Da müssen wir wahrscheinlich einmal komplett durch. Also das war mir irgendwie von der Logik her vollkommen klar. So, also mit anderen Worten, hier passiert gerade etwas Gewaltiges und das wird garantiert Spuren hinterlassen. Plus plötzlich ein Großteil oder auch wenn es nicht der größere Teil, aber ein großer Teil der arbeitenden Bevölkerung im Homeoffice, wo vorher schon ein Tag Homeoffice wie Ostern und Weihnachten zusammen gefeiert wurde, wie soll das funktionieren? Was passiert da? Und dann kam so meine berufliche Vergangenheit zurück, dass ich dachte, naja, das wäre vielleicht mal ganz schlau, hier mal mitzuschreiben und zu sagen, was passiert denn gerade aktuell und wie geht's den Menschen? Was tun sie, dass sie durch diese crazy Zeit durchkommen? Was hilft? Was ist vielleicht auch bedauerlich? Was vermissen sie? Was schmerzt? Und was vermuten sie, wie es weitergehen wird? Habe ich einen Leitfaden entwickelt, also qualitatives Interview, keinen strukturierten Fragebogen, sondern qualitative Leitfragen mir überlegt und bin los und habe gesagt, erstmal ist mir jeder recht, der einen Job hat. Ganz egal was und wie, also jetzt nicht nach irgendeinem Quotenplan, wie man das in der quantitativen Marktforschung Marktforschung kennt, sondern eher wirklich versucht, möglichst breit zu befragen. Also Menschen, die ganz unterschiedliche Realitäten haben, selbstständig, in großen Unternehmen, kleinen Unternehmen, aus verschiedenen Branchen. Und um das eben auch möglichst zeitnah zu machen, habe ich das wirklich mit dem Tag der Schulschließung gestartet, am 16. März. Und dann auch jeden Tag, um diese Dynamik auch festzuhalten. Und das war sehr weise, denn die Dynamik war wirklich, die war wirklich beeindruckend. Also manchmal war es ja so, dass du morgens etwas gehört hast, was mittags schon nicht mehr galt. Ja. So, das ist die Geschichte. Und es war also gar nicht dieser Punkt zu sagen, ich will jetzt unbedingt einen Podcast machen, sondern die Idee war erstmal, ich schreibe mit, lernen werden wir daraus später. Ja, und das habe ich dann getan, habe dann gesagt, naja gut, dann kann ich es auch als Podcast veröffentlichen, die Leute sitzen eh zu Hause, vielleicht hat ja jemand Lust, diese Interviews auch zu hören. Wohin das Ganze führen wird, das war mir überhaupt nicht klar. Dass ich es auswerten wollen würde irgendwann, das wusste ich. Aber ich hatte mir keine Zahl genannt, so nach dem Motto, es gibt in der qualitativen Forschung, die ich ja lang betrieben habe, gibt es so einen Grundsatz, du forschst so lange, bis du keine neuen Mustererkenntnisse mehr bekommst. Also ja, und das so ein gewisses Muster hatte ich schon so nach 30, 40 Interviews, so ein erstes. Und dann habe ich aber nach der 100 eine gedankliche Zäsur gemacht und gesagt, so, und jetzt werte ich aus. Ja.
Und dann ist dein Buch entstanden, 2022, Zwischen Alt und Neu liegt gut.
Genau.
Und dort beschreibst du 5 Good Work Prinzipien.
Genau.
Gehen heute nicht auf alle 5 ein, aber ich kann das Buch sehr empfehlen und da auch mal reinzuschauen. Dieses 5. Prinzip nennt sich Denken in Möglichkeiten.
Mhm.
Und das ist etwas, das hatten wir im Vorgespräch besprochen, da meintest du, da möchte ich doch immer noch mal mehr rein und das scheint dich jetzt aktuell auch wieder mehr zu beschäftigen und ich kann es so gut verstehen, weil die Zeit dafür so angetan ist gerade, ist mein Eindruck.
Hätten wir gerne alle ein bisschen mehr.
Hätten wir alle ein bisschen mehr und spannenderweise beobachte ich aber auch so einen Gegentrend, du vielleicht auch, also dass gerade durch diese großen Unsicherheiten, globalen Krisen, man guckt morgens leider zuerst aufs Handy. Darf doch alles nicht wahr sein, bin ich hier in irgendeiner Soap gelandet oder was ist da wieder los? Und dass viele dann eher so einen Rückschritt gerade machen, beobachte ich, und sich eher an Strukturen festhalten und das Denken eigentlich wieder enger wird.
Absolut. Und das ist sicherlich so. Und irgendwie, wenn ich das jetzt nochmal vergleiche, wir sind in einer akuten Bedrohungs- und Kleinmachlage, aber wir sind nicht in so einer akuten Bedrohung von, also wir sind quasi Angst vorm Krieg, aber der Krieg ist nicht da, um das Bild mal zu bemühen. So. In Corona war es anders, da war der Krieg da. Und dann hast du gesehen, wie Menschen agieren, wenn die Räume an Möglichkeiten sehr begrenzt sind. Und da ist das ja auch entstanden, zu sehen, wie aktiv werden wir als Menschen, ja, wie viel Zuversicht steckt da auch drin, dass wir kreativ werden, dass wir pragmatisch werden, dass wir lösungsorientiert werden, weil wir müssen. In dieser Phase Angst vor etwas herrscht eher das vor, was wir im Moment sehen. Nämlich sich auf vermeintlich Bewährtes zurückzubesinnen, Strukturen, die Zügel enger zu fassen. Vera Starker sagt, Schluss mit lustig. Ja, also nicht, sie sagt nicht, das sollen wir tun, sondern ein beobachtbares Verhalten in der Führungsebene. Und das ist meiner Meinung nach eher Ausdruck dafür, dass wir eben vor etwas stehen und nicht in etwas. Und diesen Spirit von, den wir sehen, wenn wir in einer akuten Krise sind, dann ein Stück weit uns anzuleihen, das fände ich sehr, sehr schlau. Zu sagen, wie können wir denn nicht nur in Möglichkeiten denken, sondern auch handeln. Und Möglichkeiten kann man ja auch wieder vieldeutig sehen. Man kann ja sagen, Möglichkeiten im Sinne von, was passiert denn möglicherweise? Das wäre dann eher so ein Szenarien, ja, also ich gehe
also
in so
strategisch,
so strategisch.
Alternative A, B, C.
Genau. Und das andere ist, denk doch einfach mal, was alles, nicht im Sinne von Szenario, sondern was auch wünschenswert wäre, wenn es doch ginge. Es ist eine Option, dass es passieren kann. Also nicht im Sinne von Wahrscheinlichkeit, sondern im Sinne von, es geht, obwohl du denkst, dass es nicht geht. Ja, das sind zwei graduell unterschiedliche Dinge. Ja. Mhm. Und ich bin eher so weniger bei dem Szenarienblick, den finde ich auch spannend, noch mehr bei dem Thema, was, wenn es doch geht?
Hast du schon immer so gedacht? Ist das ein Persönlichkeitszug bei dir?
Also ich würde mich nicht als super optimistisch bezeichnen. Ich bin sicherlich resilient. Also ich bin eher ein Stehauf-Männlein, Weiblein und versuche mich da selbst auch dran zu challengen. Also ich glaube, ich persönlich laufe auch eher zur Hochform auf, wenn der Druck groß ist und bin nicht so wahnsinnig gut im präventiv-strategischen Denken. Wenn ich dann in einer Aktion bin, dann kann das schon durchaus auch mal hier und da mit einem weiten Horizont nach vorne gehen. Ja.
Und was hilft dir oder hat dir geholfen in der Vergangenheit, wenn du sagst, ich bin nicht per se, das ist nicht meine Grundeinstellung sozusagen. Ich bin zum Beispiel fast schon ein fies optimistischer Mensch. Also wo manche da auch denken, das ist naiv, ne? Also wenn man mal rangeht, so, ach,
ich
finde
das ehrlich gesagt sehr schön.
Ja. Es hat aber eine Schattenseite, das weiß ich durchaus. Also dass die Leute einen damit auch nicht mehr für voll nehmen. Also dass, da kommt die kleine Blonde, die ja immer eh so ein bisschen alles positiv sieht. Also habe ich aus meinem alten Umfeld alles Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, KPMG durchaus auch erlebt. Ist klar, wovon redet die denn? Und aber auch eine Schattenseite, dass man sich Negativität zu sehr reinzieht. Also weil man eigentlich ja dafür antritt, dass alles besser wird. Ne? Und wenn ich das nicht schaffe, dass es mich dann persönlich auch runterzieht.
Ja, absolut. Ja, das ist auch nochmal ein schöner Blick da drauf. So habe ich noch nicht drauf geschaut. Was mir hilft, das war ja deine Frage. Also was mir wirklich hilft, ist die ganz tiefe Überzeugung, dass mir im Notfall schon was einfallen wird. Also ich kann mich einfach immer auf meine Kreativität verlassen. Die kommt nicht immer auf Knopfdruck und die kommt vielleicht auch nicht immer so daher, wie ich mir das im Vorfeld wünsche und vorstelle. Nur dass da etwas in mir ist, und das gilt übrigens für 8 Milliarden Menschen, was mir im Zweifelsfall sagen wird, jetzt ist Handlung notwendig. Ja, dann wird die Scheibe auch ganz klar. Ja, dann ist nicht mehr so ein Schleier, dann ist okay, jetzt ist vorbei. Dann bin ich auch sehr klar in den Entscheidungen, entscheidungsstark. Dann bin ich auch nicht mehr zu sehr in diesem Tunnel drin, es könnte das und das und das passieren, sondern okay, sortieren. In so einem kleinen Akutmodus und dann fallen mir doch interessanterweise oft dann sehr kreative Dinge ein. Und so ein Moment war das tatsächlich da auch. Als das losging mit Corona, war klar, also mein Job ist erstmal in der ganz großen Ferrero-Sommerpause, Moncherie-Sommerpause, der kommt jetzt erstmal so nicht zurück. Und ich habe Zeit, das sinnvoll zu nutzen. Und ich habe da gar nicht mich hingesetzt und überlegt, sondern das kam einfach so eine Intuition, da sollte man mitschreiben. Und wenn nicht ich, wer denn dann? Ich habe die Zeit an der Hand, ich kann sie sinnvoll dafür nutzen.
Ja. Und das finde ich super spannend, weil was du beschreibst, ist ja auch so ein bisschen dieses, okay, der Weg geht nicht mehr, den ich eigentlich geplant, strukturiert, strategisch vielleicht auch angedacht habe. Und dann aber letztlich ein Besinnen darauf, was du kannst, daneben noch kannst, ne? Weil das, was du früher halt gemacht hast, war vor allen Dingen auch so dieser Forschungsansatz, wie du mal sagst, das Phänomen Mensch ist etwas, was dich immer schon fasziniert hat. Und dann dieser inneren Stimme, diesem Antreiber, diesem positiven Antreiber zu lauschen und zu sagen, hey, und was geht jetzt, wenn die Veränderung da ist und die Umstände anders sind?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und so ein tiefes Vertrauen da drin dann auch, wie du sagst.
Und du beschäftigst dich ja selbst mit den nämlichen Themen. Wenn du einfach in deinem Leben mal zurückschaust und sagst, wo gab es Situationen, wo ich mich wieder rausgeschafft habe, was hat mir geholfen? Da hat jeder von uns erkennt ein Muster, wenn er sich die Mühe macht oder sie. Und deswegen auch dieses, ich müsste jetzt eine Entscheidung treffen, gehen oder bleiben, kündigen oder weitermachen in dem Job, umziehen oder doch bleiben. Diese, um jetzt mal so ein paar ganz klassische Entscheidungsthemen. Und wenn sich Menschen so wahnsinnig schwer tun mit der Entscheidung, dann ist sie vielleicht einfach noch nicht reif. Natürlich kann man sich das auch sehr schön hinreden und sehr, sehr lange in Situationen verharren. Auch da habe ich ein Beispiel gerade dieser Tage, jetzt ist es bei mir zum 10. Mal. Und ich glaube, wir kriegen mit, wenn es wirklich vorbei ist.
Das spürt man.
Das spürt man. Und das kann man auch von außen sehr schwer, Klammer auf, gar nicht anmoderieren oder abmoderieren. Also wir bekommen mit, wenn ein Veränderungsdruck da ist, und wir bekommen dann auch schon Ideen, was so der erste Schritt sein könnte. Da bin ich wirklich zutiefst von überzeugt, ja.
Und sich dann aber dafür innerlich auch zu öffnen und halt ja. auch dem eine Chance zu geben, diese innere Stimme zu hören. Ne? Und ich glaube, da ist so ein großer Unterschied auch bei Menschen durchaus da. Du kennst die Begriffe mit Sicherheit auch Growth Mindset versus Fixed Mindset. Also praktisch, das geht aus vom Selbstbild. Das ist eine Forschung von der Stanford-Professorin Carol Dweck, die seit über 15 Jahren lang ja oder auch länger, glaube ich, dazu mit Kindern auch forscht. Und was ich da immer so spannend finde, ist die Idee, dass wenn sich Kinder und auch wir als Erwachsene eher auf den Prozess und weniger aufs Ergebnis fokussieren, dass wir weitaus diese Perspektive öffnen, wie du sagst, denken in Möglichkeiten, da wird's weit. Wenn wir allerdings nur aufs Ergebnis fokussieren, dann ist es eher, schaffe ich nicht, kann ich nicht. Und Prozess ist halt, habe ich noch nie gemacht, ich probiere es mal aus, ich wachse an meinen Fehlern, ich kann es noch nicht.
Ja, das ist ja immer so dieses Thema, Zielbild haben, ja, klar, ja. schon, hilft
kann immer
gehen, kann helfen, Imagination kann helfen. Das konkrete Ergebnis, da wäre ich tatsächlich eher bei den Agilisten, wird sich sowieso verändern. Mal ganz ehrlich, woher sollen wir das denn wissen, wie genau es aussieht? So viele Menschen, die sich selbstständig machen und dann mit ihrer Positionierung ringen und dann auf ein weißes Blatt schon genau mit Füllfederhalter schreiben wollen, was sie tun, für wen, wie genau. Das sind alles tolle akademische Übungen, die auch helfen. Nur zu denken, dass es genau so kommen wird, das ist einfach töricht und Lebenserfahrung gestraft. Es wird sehr wahrscheinlich nicht genau so kommen. Ist trotzdem hilfreich, sich damit mal zu beschäftigen. Und natürlich hat das was mit Mindset zu tun, wenngleich ich nicht so der große Fan bin von Mindset-Schulerei, finde ich in großen Teilen übergriffig, aber vielleicht so viel. Ich habe so eine Regelhaftigkeit festgestellt bei den Menschen in so akuten Umbruchsituationen, die wir ja nun mal hatten und ständig haben. Und das fängt immer damit an, eine gewisse Achtsamkeit, damit meine ich jetzt nicht im Sinne von, du weißt schon, Meditation oder Yoga-Übung, sondern eine Durchlässigkeit für das zu haben, für Chancen, Herausforderungen, Aufgaben im Außen. Das ist ja genau das, was du siehst. Bin ich in der Lage mitzuschneiden, was da draußen passiert und erkenne ich darin etwas, was einen Aufforderungscharakter für mich hat? Das ist ein großer Punkt. Mit welchen wachen Augen gehe ich durch die Welt und sehe darin eine Verbindung zu dem, was ich kann? Das wäre für mich der Anfang. Ganz simpel ausgedrückt, jede gute Idee, und sei es egal, ob auf persönlicher, auf organisationaler, auf gesellschaftlicher Ebene, fängt mit einer Beobachtung an. Ausnahmslos. Ja, ich muss ja erstmal etwas wahrnehmen. Deswegen erste Einladung, öffnet die Augen, schaut euch ein bisschen um. Was passiert da draußen, was in Resonanz geht mit mir, wo ich vielleicht denke, es wäre vielleicht an mir oder, wenn wir das jetzt mal auf Unternehmensebene heben, an uns, da einen Beitrag zu leisten. A, weil wir es können, B, weil wir glauben, wir sollten. So, und dann kommt der nächste Schritt und da erkenne ich auch sehr stark diesen Ansatz von Effectuation wieder. Was können wir? Wen kennen wir? Und was ist schon da? Also eine sehr stark, Achtung, schönes Wort für dich, ressourcenorientierte Betrachtung. Nämlich zu sagen, statt zu überlegen, was brauche ich alles noch, damit ich das schaffe, zu überlegen, was ist denn da? Ja, und Stichwort Mickey, ja, auch da habe ich ganz viel Effectuation betrieben, also überlegt, wen kenne ich, was kann ich tun, was ist schon da? Ja, also wie kriege ich so ein Ziel gehoben, da erstmal anzusetzen, wo kann ich denn anknüpfen?
Super schön, vor allen Dingen, weil das auch so in die Richtung geht, finde ich, wenn im Außen die Sicherheit spürbar nicht mehr da ist, im Innen eine Sicherheit schaffen, durch genau dieses Fokus auf die eigenen Ressourcen, auf die eigenen Stärken. Absolut. Ja.
Und es ist immer etwas da, es sind immer Kompetenzen da, es sind immer Netzwerke da, es sind immer Ressourcen in jeglicher Form, materiell, wie auch immer da, mal mehr, mal weniger zugegebenermaßen, erstmal dahin zu schauen. Aber zunächst der Schritt geht erstmal, würde ich sagen, schon auch eine ganz herzliche Einladung, schaut euch um in der Welt, was passiert da und was davon hat etwas mit mir zu tun im Sinne von, ich kann einen Beitrag dazu leisten oder sollte es vielleicht auch.
Ja. Seid neugierig, schaut euch um.
Und das habe ich sehr, also diese Regelhaftigkeit habe ich sehr, sehr stark gesehen. Also ich hatte ja jetzt auch Philipp Westermeier, Gründer von OMR zu Gast und das war auch wieder so. Er sagte, wie fing es an? Er hat quasi Seminare gegeben im kleinen Stil zum Thema Online-Marketing und hat einfach gemerkt, die Menschen hören ihm gerne zu und die, da gibt es einen Bedarf und da gibt es einen großen Wissensdurst nach diesen Themen, nach diesen Inhalten und auch so einen Wunsch nach Austausch. Also lass doch mal sowas wie ein kleines Event machen. Ja? Und die haben angefangen mit 50, 60, 70 Menschen, was damals bestimmt schon viel war. Und dann ging das, dann waren es plötzlich 200 und dann wupp, irgendwann zu verstehen, ah, okay, jetzt sind wir hier, jetzt haben wir einen Nerv getroffen und jetzt, dann kommt irgendwann die Strategie. Aber nicht rumdrehen, nicht mit der Strategie Kopfgeburten und dann sagen, wie setze ich die Strategie um? Ja, ich würde es rumdrehen.
Und vielleicht auch ein bisschen ins Spielen kommen, oder?
Das gehört ja dazu in der Umsetzung. Du bist dann auch in einem, nenn es spielerisch, aber in einem explorativen Modus, den man sich eine gewisse Zeit auf jeden Fall zugestehen muss, wenn man Neuland betritt. Auch nicht spielen um des Spielen willen. Das, ja, wenn man in einer Komfortsituation ist, kann man sich auch das mal gönnen. Nur selbst unter Druck gehört Exploration dazu.
Ja, absolut.
Weil wie soll ich es wissen, wenn ich es nicht mehr zugestehe, auch Dinge zu beschreiten und mich auch zu irren, ja. Übrigens, Achtung, wäre dann kein Fehler, sondern ein Irrtum.
Mhm.
Ja, also da geht es dann auch nicht um diese Fehlerkultur im Sinne von Umgang mit Dingen, die man eigentlich vermeiden wollen würde, sondern da geht es darum zu sagen, hier sind wir wirklich in einem komplexen Umfeld, da weiß keiner, wo wir langkommen, wo wir landen werden. Also von daher kann es passieren, dass wir uns geirrt haben.
Jetzt geht's bei mir im Podcast ja auch immer um Führung. Tatsächlich da auch bestimmte, ja, vielleicht konkrete Tipps oder Impulse mitzugeben. Aus meiner Praxis damals als Führungskraft, aber auch jetzt im Coaching erlebe ich immer wieder, dass wir natürlich unterschiedlichste Teammitglieder um uns rum haben, die wir mitnehmen möchten oder die wir irgendwo inspirieren möchten, den Raum geben möchten. Und da gibt's dann vielleicht durchaus auch welche, die sagen, ne, will ich genauso machen wie immer. Und da ist das Altern halt wirklich gut und möchte mich nicht bewegen und die Möglichkeiten sehe ich auch nicht. Oder womöglich welche, die ganze Zeit, ich weiß, es ist ein Triggerwort für dich, jammern.
Ja, ich finde Jammern gar nicht so schlecht. Das ist eine so sehr schöne, Jammern ist eine Sozialtechnik und die ja auch Verbindung schafft und auch in der Verbundenheit auch gemeinsame Regeln und Werte abklopft. Das ist der kleine positive Teil. Wie bei jedem Gift gilt es, die Dosis macht den Unterschied, weil es ist am Ende, ich verwende das Wort nicht oft, aber es ist natürlich am Ende toxisch. So eine kleine Prise Jammern ist jedem zugestanden.
Ja,
das ist so ein bisschen sozialer Kit und manchmal auch wirklich eine ganz gute Seelenhygiene, wird sehr schnell ungesund.
Genau, daher, wenn man sich in so eine Spirale reinbegibt.
Genau. Es fühlt sich ja erstmal so gut an.
Ja.
Es fühlt sich total, also hebe der oder die Hand, der da sagt, nein, mir gefällt das gar nicht, ist gelogen. Die meisten Menschen lieben es, sich zusammenzurotten und auch erstmal abzujammern, zu lästern, zu rotzen über Dinge, die sie nerven. Wenn dieses Zirkuläre, es verbindet, ja. Und in dem Moment, wo es sehr zirkulär wird, wo es so ein Endlosschleife wird, wo man merkt, es kommt immer wieder am gleichen Punkt raus, ohne jegliche Aussicht auf irgendeine Art von Lösung, von anderer Perspektive, von wir biegen mal ab oder steigen mal aus diesem Kreisel, dann würde ich sagen, vielleicht mal eine Pause machen. Genau.
Und dann ist es ja auch weit weg von Möglichkeiten, sondern
komplett,
dann ist es quasi
komplett,
wie so eine Abwärtsspirale. Was könnten wir auch Führungskräften mitgeben, mit solchen Situationen, mit solchen Bewegungen im Team umzugehen? Jetzt nicht nur allein das Jammern, sondern vielleicht auch unterschiedliche Menschen, die so gar nicht sich bewegen wollen, die so gar nicht die Möglichkeiten sehen. Wie kann ich so jemand vielleicht auch an die Hand nehmen, so ein bisschen?
Ja, also Frage immer, lässt er sich an die Hand nehmen? Also erstmal erlebe ich das tatsächlich schon allein, diese Beschreibung von diesem Jammerzirkel, dass das schon sehr, sehr eine sehr harte Intervention ist. Weil sich dann doch der eine die andere wiedererkennt und sagt, oh, stimmt. Ja, auch und dieses Duale, dieses Anerkennen von, ja, wir lieben das alle und das ist auch okay, in Teilen. Das macht ja erstmal so das System auf und dann sind die Menschen auch schon mal geschmeidiger und hören auch mal zu, was nach diesem Abersatz kommt. Und ich sofort reingehe, ihr seid hier nur am Jammern und hört doch mal auf zu jammern, kann ich ziemlich sicher davon ausgehen, dass genau das in der Kaffeeküche weitergeht, nämlich das Jammern.
Ja.
Sie werden es nur nicht mehr öffentlich tun.
Und dass sie sich im Kind-Ich zusammenrotten und sagen, der hat uns gar nichts zu sagen hier.
Mir doch egal. Mir doch egal.
Da machen wir nicht mit. Genau.
Genau. Also von daher, eine kleine Anerkennung, Würdigung finde ich da gar nicht so schlecht. Und dann sagen, so, jetzt spielen wir mal, jetzt haben wir eine Runde ohne Bock gespielt, jetzt spielen wir mal eine Runde mit Bock. Und dieses Aufmachen, dieses guckt euch doch mal um, was passiert. Hebt doch mal die Nasenspitze, die Kinnspitze ein bisschen von eurem Schreibtisch hoch und schaut euch mal um, was passiert rechts und links. Und natürlich wird es Menschen geben, die daran mehr Freude haben als andere. Und dann muss ich ehrlich sagen, in der Führungssituation darf ich auch anerkennen, dass es nicht für alle Menschen gleich gut geeignet ist. Nicht jeder ist, ich will da gar nicht von Kompetenz reden, aber von der Präferenz ähnlich begeisterungsfähig, wenn es darum geht, sich nach neuen Möglichkeiten umzuschauen, sie dazu einzuladen und zu gucken und Möglichkeiten zu schaffen. Ich erinnere mich auch daran, dass eine gute Freundin von mir, die Birgit Eschbach, sagte, die hat im Marketing gearbeitet und vor vielen, vielen Jahren war sie irgendwo in New York beruflich und dann sagte die Chefin, so, ihr geht jetzt erstmal alle in Cafés und wir reden von vor 25 Jahren, also wirklich lang, heute wäre das wahrscheinlich relativ Usus und setzt euch mal dahin und guckt euch einfach nur an, wie die Leute rumlaufen, was da passiert. Ja, also erstmal gar nicht so in engen Bahnen von dem, hier ist das zu tun. Und natürlich kann jetzt nicht jeder, ich hau jetzt mal ein Klischee raus, Sachbearbeiter in der Versicherung rausgehen, sich einen Kaffee setzen und die Welt beobachten und sagen, super. Ne? In kleinen Abziehbildern schon funktioniert das. Und ich würde da regelmäßig als Führungskraft auch zu einladen, zu sagen, lasst uns darüber nachdenken. Was passiert rechts und links von euch? Die Menschen motivieren, ihren kleinen Denkkosmos etwas zu erweitern. Ob sie darauf einsteigen, ist was anderes. Ich kann es nicht verordnen, ich kann dazu einladen. Das kann ich sicherlich tun.
Und auch da zeigt sich's wieder, es braucht auch eine gute Reflexion selbst der Führungskraft.
Ja, natürlich.
Und dann ne, auch bei sich zu bleiben, weil viele meiner Erfahrung nach auch im Coaching befürchten dann, wenn ich den Raum so öffne, könnte ja Kritik kommen, um Gottes Willen. Und Kritik ja,
das direkt. Das
darf ich aushalten, genau.
Ich sage immer Augen auf beim Meierkauf. Also wenn ich das natürlich einlade, dann wird etwas passieren. Ja? Also das ist natürlich auch klar. Ja.
Absolut. Das war sehr, sehr schön und sehr hilfreich und glaube ich wahnsinnig wertvoll für diese aktuelle Zeit. Also nicht nur im Rahmen von Führung und Zusammenarbeit, sondern generell, glaube ich. Weil du bist schon so schön eingestiegen mit deiner Morgenroutine, die, glaube ich, viele von uns kennen, bei der ich mich auch immer wieder ertappe. Ich bin an sich jemand, der wirklich Yoga macht seit Jahren jeden Morgen.
Toll.
Und trotzdem fange ich jetzt immer mit dem scheiß Handy an und habe mir jetzt schon verboten, vor 8 Uhr auf LinkedIn zu gehen.
Ja.
Was ganz schlimm, ja.
Es ist schlimm, ja, vor allem, wenn dann schon irgendwie schon im Bett liegend schon dir Hinweis kommt, deine Zeit für LinkedIn ist schon erschöpft und denkst, verdammte Axt.
Ja. Also, du bist ja ganz schlau, du hast dir eine Zeit gesetzt, das habe ich natürlich nicht gemacht.
Ich darf mich auch dran halten.
Ja.
Ja. Also mich selbst behumsen habe ich auch total gut drauf.
Ganz
also
gut,
ja. Da bin ich auch in der Mitte des Menschseins. Und auch da wieder der Blick aufs Handy ist ja auch nicht per se schlimm. Also ich darf da einen guten Blick haben für meine eigene mentale Gesundheit, wenn ich das und wirklich auch ehrlich, also mir nichts vormachen, sondern wenn ich bestimmte Dinge an mir beobachte und das kann jeder für sich ganz ehrlich mal überprüfen. Natürlich ist sowas wie Bildschirmzeit, ich verrate meine immer nicht, ist ein Hinweis. Eine andere Sache ist, wie schwer fällt es mir wirklich mal eine bestimmte Zeit X ohne den Blick auf das Handy zu sein. Also es gibt ja so ganz klare Hinweise, die schon zeigen, da ist etwas ins Ungesunde gekippt. Und da sind wir alle erwachsen genug, uns das auch einzugestehen. Wir müssen es halt tun. Und da würde ich sagen, also wenn ich morgens aufs Handy gucke als erstes und dann ganz normal meinen Tag gut gestalten kann und mich auch nicht abhängig fühle, ist alles in Ordnung. Wenn es auf meine Stimmung schlägt, wenn es quasi der Befehlshaber über meine Tagesverfassung wird, wenn es der Taktgeber wird, der Sinngeber, der Inhaltsgeber, der Hormonsteuerer und auch da sind wir ehrlich, es steuert die Hormone, es steuert den Dopamin und sonstigen aus, dann bin ich doch herzlich aufgefordert oder sollte ich herzlich aufgefordert sein, da nochmal hinzuschauen.
hat auch viel mit Nachrichtenhygiene zu tun. Also ich bin jetzt kein Fan davon, dass wir alle gar keine Nachrichten mehr gucken. Aber trotzdem erlebe ich es auch im Coaching ganz viel, dass viele Menschen wirklich die Last der Welt auf den Schultern tragen, bildlich gesprochen, weil sie sich, und das macht mein Mann auch, jeden Morgen als erstes sämtliche Schockernachrichten einziehen und abends dann gerne auch nochmal die Tagesschau gucken. Und ich meine, dass das was mit unseren Emotionen, mit unserem Gesamt, natürlich, ne?
Also muss kein Digitalguru für sein.
Ja.
Ich darf mir schon auch immer wieder die Frage stellen, was hilft es mir, was hilft es auch der Welt?
So ist es.
Wenn ich mich so verhalte. Man könnte ja auch so sagen, naja, das ist aber auch ignorant, keine Nachrichten zu hören. Da bin ich auch schon eher Team. Also ich möchte persönlich politisch up to date sein. Das ist mein Wunsch, mein Anspruch. Und das darf jeder für sich selbst entscheiden. Und gleichzeitig die nächste Stunde Spiegel online, Zeit online, was auch immer konsumieren, Bewegtbilder. Bringt das wirklich den Lauf der Welt in eine bessere Umdrehung? Bringt es meine persönliche Welt in eine bessere Umdrehung? Die Antwort ist ziemlich naheliegend, vermutlich nicht.
Und auch da wieder denken in Möglichkeiten, je mehr ich, also meine Überzeugung, je mehr ich konsumiere, mir das passiv nur reinpacke, kann sich halt dieser Raum der Möglichkeiten auch reduzieren. Also wieder dieses Einflusskreis versus Betroffenenkreis. Je mehr ich mich mit Aspekten beschäftige, die letztlich außerhalb meines Einflussbereichs sind, weil wie soll ich jetzt die Lage in den USA beeinflussen oder in der Ukraine? Klar, da habe ich das Gefühl, ich kann überhaupt nichts mehr machen. Ne? Deswegen
genau.
Fokus auf das, was unter anderem auch Fokus auf das, was ich bewirken kann.
Mhm.
Liebe Juli, ich bin ja Stärkencoach und mache mir immer einen Spaß, dass ich, bevor ich die Leute hier vor dem Mikro habe, ja versuche so ein bisschen zu verstehen, wie tickt
zu
der
profilen.
Mensch. Zu profilen. Ganz genau. Eigentlich bin ich Profiler. Und da ich weiß von dir, weil du es immer wieder rausrufst, dass du Feedback-Junkie bist, wollte ich dir anbieten, ob ich ein Strength-Spotting mit dir machen darf.
Oh wow, das ist ja cool. Das ist ja ein tolles Geschenk. Na klar, wir sind ja alle Feedback-Junkies. Der eine mehr, der andere weniger. Ich bin da voll Team-Feedback-Junkie. Ich freue mich da sehr drüber, liebe Nicole.
Und bei Stärken sind wir in der Regel ja auch beim schier Positiven, auch wenn jede Stärke immer so eine Schattenseite hat und natürlich in der Übertreibung kippen kann. Aber das, was ich an dir beobachtet habe, die Frage vorab, hast du schon mal so einen Stärkentest gemacht?
Also ja, ich habe ihn schon mal gemacht. Insofern ist schon super spannend.
Den Clifton Strength oder
ja,
von Gallup?
Genau.
Ach super,
genau.
Da kann ich auch ein bisschen mit den Begriffen hantieren. Sehr gut. Also was ich beobachte, du bist neugierig und wirklich interessiert an Menschen und wie Menschen ticken. Das heißt, ich vermute die Einzelwahrnehmung sehr weit vorne, die so eine Liebe für die Individualität von Menschen beinhaltet. Dann sehr wach, sehr kritisch, sehr intelligent, dass sowas wie Intellekt, vielleicht auch Überzeugung, das ist so eine starke Werteorientierung, Wissbegier, die Liebe zum Lernen und auch so ein strategisches Denken, dieses Denken in nicht nur Möglichkeiten, sondern tatsächlich in Alternativen, würde ich bei dir durchaus beobachten. Dann Feedback-Junkie, sagst du, sehr wachstumsorientiert, habe ich wahrgenommen. Da steckt wahrscheinlich eine Höchstleistung hinter, also tatsächlich so dieses Exzellenzstreben, Dinge noch besser machen zu wollen, noch eine Schippe draufpacken zu wollen. Positive Einstellung hatte ich vermutet. Du hast es so ein bisschen in Frage gestellt, die kritische Pragmatikerin. Selbstbewusstsein, was dafür steht, sich seiner selbstbewusst. Also es ist weniger so, oh, ich bin hier die Beste, ne, als vielmehr so ein ganz klare Wissen, ob der eigenen Ressourcen, ob der eigenen Stärke und Werte. Dann auch eine positive Autorität. In Deutschland ist Autorität eher negativ häufig
negativ
belegt.
Oft konnotiert.
Gerade ja, genau. Ein spannender Interview zum Thema Macht auch geführt. Aber Autorität im positivsten Sinne, also tatsächlich auftreten zu können, eine Klarheit auszustrahlen, dass die Menschen auch folgen. Also da, okay, die weiß, wo es lang geht. Humorvoll und kreativ, da vermute ich die Vorstellungskraft, also dass du auch immer wieder neue Themen für dich erschließt und neue Produkte, Methoden, alles Mögliche in die Welt bringst. Und dann auch Kontaktfreude, Kommunikationsfähigkeit, was ich nicht nur ob deiner Art mit Menschen umzugehen, sondern wir haben irgendwann auf LinkedIn festgestellt, dass wir beide mal einen Salon hatten.
Wie schön.
Ne? Genau. Ja. Und da braucht man eindeutig sowohl Kontaktfreude als Kommunikationsfähigkeit.
Sonst machst du das nicht.
Nee, genau. Sonst tust du dir das nicht an. Genau. Was resoniert da bei dir?
Sehr schön. Weil vielleicht für diejenigen, die deine Hörer werden es vielleicht schon ein bisschen kennen. Es ist ja im Grunde eigentlich auch eine Selbstwahrnehmung, wenn man den Test selbst ausführt. Und du hast mir jetzt sozusagen das Fremdbild spendiert, ja. Und das ist ganz spannend. Also in der Selbstwahrnehmung kam bei mir das Thema Strategie sehr weit oben und Leistungsorientierung, allerdings auch die Vorstellungskraft, Kontaktfreudigkeit, Kommunikation, Wissbegier, die Punkte. Und die anderen Punkte, die du hast, die sind auch, also dann in dem nächsten Block auf jeden Fall alle drin gefunden. Was ich spannend fand, war das mit der Autorität. Also das finde ich auch interessant, weil das, glaube ich, ist in der Selbstwahrnehmung auch schwer zu knacken. Also wahrscheinlich würden dann die meisten in so einem, ich sag jetzt mal Test-Setup, da auch nicht so zugreifen oder vielleicht, weil die sind ja schon immer clever gemacht, diese Instrumentarien. Trotzdem, das ist bei mir tatsächlich hier in der Selbstwahrnehmung eher im Mittelfeld und fand das ganz interessant, wie du das so zugesprochen hast. Ansonsten passt das schon sehr gut. Also stimmt das sehr gut überein. Also du bist eine sehr gute Profilerin.
Sehr schön.
Hast dich gut eingefühlt.
Ja.
Was
ja,
wahrscheinlich auch bei dir ein Punkt ist, der sehr weit oben ist, oder?
Ja, ja, die Einzelwahrnehmung ist auch weit oben. Also diese Faszination für den Menschen ist absolut weit oben. Und ich habe mich gefragt, Jule, weil ich dich schon als kritisch bis manchmal unbequem wahrnehme mit deinen Meinungsäußerungen, was ich total cool finde, was ich gut finde. Und du stellst kritische Fragen, stellst Themen auch in Frage. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass du aber gerne in Verbindung mit Menschen bist und dass es dir auch wichtig ist, was Menschen von dir halten. Also dass dieser Anerkennungsbedürfnis durchaus da ist. Deswegen stelle ich mir manchmal als ganz schön Spagat vor. Also wie.
Ja, das ist, würde ich sagen, fast mein Lebensthema, nämlich diese Balance zwischen Autonomie und Verbundenheit. Ich bin ja, das kann ich vielleicht noch sagen, das jüngste Kind von 4 und das einzige Mädchen. Also ich habe 3 ältere Brüder, die mit großem Abstand auch sind. Insofern so ein bisschen wie ein Einzelkind in einer Großfamilie. Und noch dazu gendermäßig auch unterrepräsentiert. Und so empfinde ich vieles auch. Also so ein Verbindung oder bindungsorientierter oder beziehungsfähiger Solitär. Und in dieser Spannung bewege ich mich tatsächlich sehr oft. Also ich habe sehr gerne Menschen um mich. Ich tue auch viel dafür, für das Netzwerken ist mir unwahrscheinlich wichtig, das auch in einer sehr dedizierten Weise zu tun und steuere mich auch sehr nach Anpassungsfähigkeit und habe trotzdem immer auch dieses Bedürfnis, gegen den Strom zu schwimmen. Und das ist nicht immer ohne größeren Energieaufwand leistbar.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also da können dir, wenn sie denn vorhanden sind, Selbstbewusstsein und Autorität sehr helfen, ne? Weil das so ein guter Gegenpol oder Überzeugung auf dieses zu wissen, wofür mache ich das Ganze. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das auch Kraft kostet. Ja.
Mhm. Na, siehst du, sind wir beim Lebensthema gelandet.
Ja. Ein das ging schnell.
Genau.
Ja, wie schön. Lieben Dank, liebe Juli. Ich würde gerne noch zum Abschluss die 3 Fragen stellen, die ich jedem Gast stelle. Die erste Frage ist, wie schaffst du dir mehr Freiraum in deinem Leben?
Oh, da frage ich mal jemanden, der sich damit wirklich gut auskennt. Also Freiraum ist schwierig in meinem Leben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich gern noch besser werden. Ja, im Sinne von ein bisschen mehr Strukturen mir schaffen. Das ist so eine Aufgabe, die ich mir jetzt für dieses Jahr auch wirklich vorgenommen habe. Ich arbeite hier und da mit Regeln, sowas wie ja, eine Uhrzeit für LinkedIn zum Beispiel. Und ich bin halt auch verdammt schlau da drin, Regeln zu unterlaufen. Von daher, ja, also das ist sicherlich so. Und wer mir manchmal hilft dabei, das ist mein Kumpel, mein Körper, der dann manchmal sagt, so.
Wie schön.
Jetzt wollen wir doch mal ein bisschen langsam machen.
Wie schön, nicht dein Gegner, sondern dein Kumpel.
Ja, der ist schlauer als ich.
Ja, ja, und du hörst auf ihn, was auch schön ist.
Nicht immer, aber immer mehr.
Ja, cool, sehr gut, sehr gut. Ja. Was ist deine Lieblingsstärke an dir, wo wir es gerade mit Stärken hatten?
Boah, ich glaube schon, ich würde sagen, mein Humor.
Ja.
Also Humor ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Ressource und jeder hat seine Stärken und ich glaube, jeder würde auch seinen Blumenstrauß an Stärken ungern loswerden. Und das beschreibt mich, glaube ich, schon sehr.
zieht also sich wie so ein goldener Faden durch.
Und, also gepaart mit Sprache, ja.
Ja, 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 sehr schön. Mhm. Ja, und die letzte Frage ist, wofür bist du heute dankbar?
Für das Gespräch und für dein Feedback.
Schön. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Für mich war es eine Sternstunde, Jule, weil ich dir schon lange folge, dir es wahnsinnig gern zuhöre.
Dankeschön.
Und großartig finde, wie du in die Gespräche gehst, wie du dich reinspürst und da einfach auch sehr viel für unsere Arbeitswelt tatsächlich tust, damit nicht zu viele rumstrombergern.
Rumstrombergern. Danke dir, liebe Nicole. Das gebe ich sehr gern wieder zurück, denn du hast eine wunderbare Art, sehr einfühlsam Fragen zu stellen. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank.
Danke. Das war ein Gespräch auf einer höheren Flughöhe, hatte ich den Eindruck. Wie ging's dir? Wenn du diesen Podcast häufiger hörst, vielleicht sogar ein Fan bist, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt auf einer deiner Lieblingsplattformen, vielleicht auf Apple Podcast oder auf Spotify, weil so hilfst du mir und auch anderen, diesen Podcast weiter zu empfehlen. So können andere diesen Podcast finden, weil bei der Masse an Podcast und tollen Ideen und Inspirationen ist es gar nicht so einfach, da auf dem Markt zu bestehen. Wenn du also ein Fan bist, dann bitte eine Bewertung. Du hilfst mir damit extrem. Ganz, ganz liebe Grüße. Genieße diesen April. Ich liebe das Vogelzwitschern draußen und die Sonne und freue mich jeden Tag mehr, wenn es wärmer wird. Auf bald, deine Nicole.